Ein herzliches Willkommen im Kepler Salon heute. Ich freue mich sehr, sehr, Sie heute alle begrüßen zu können. Vor allem freue ich mich umso mehr, Walter Hödl bei uns in der Mitte zu begrüßen, als dass er kein Neuer im Kepler Salon ist. Er war schon im Einsatz beim Schwerpunkt für Kinder und bei dem Salon der schlauen Füchse. Und es freut mich total, dass das ein Thema ist, das es von den schlauen Füchsen auch zu uns hierher schafft. Und es ist das einzige Thema, das wir auch im Kepler-Salon jetzt am Abend in den Vortrag mit aufgenommen haben. Das freut mich persönlich sehr, weil ich war manchmal fast neidisch, wenn ich die Termine und die Themen angeschaut habe, die bei den Kindern angeboten wurden. Und umso mehr heißt einmal unseren Gast Walter Hödl heute willkommen.
Danke.
Mir hat natürlich interessiert, wer sich neben mir noch für dieses Thema oder dieses Thema auswählen wird. Wir freuen uns sehr, dass Sie heute alle da sind, weil wir haben schon geheime Wetten fast abgeschlossen, wie viele Personen heute schauen werden, wie Frösche quaken oder ob sie überhaupt quaken. Walter Hödl ist auf dem Gebiet wirklich ein Spezialist und seit langem in der Forschung tätig. Er ist Zoologe und an der Universität Wien in der Evolutionsbiologie tätig. Wie wir jetzt schon gesprochen haben, ganz viel im Ausland unterwegs, mit vielen, vielen Ausflügen in den Amazonas und in die Tropen und auch Studenten dort mit Forschung eben einzuführen und Forschung zu betreiben. Vorsitzender von diversen Gremien des Naturschutzbundes Niederösterreich, wie wir heute auch schon festgestellt haben, damit auch zum Beispiel erst vor kurzem in Linz gewesen, im Schlossmuseum beim Grünen Band, wo eben auch das Treffen ermöglicht von Vereinigungen wie dem Naturschutzbund. Mich persönlich interessiert natürlich auch diese Grundlagenforschung, die Naturschutz genauer anschaut, und bin gespannt auf den Vortrag. Wir werden das wieder handhaben, wie beim Kepler-Salon für Sie schon gewohnt, ungefähr eine halbe Stunde Vortrag. Bitte gerne dazwischen Fragen stellen. Wir lassen es gerne unterbrechen dieses Mal. Eine Stunde Diskussion dann, und wir suchen Sie auch, wie auch immer, die Mikros entgegenzunehmen, wenn Sie Fragen stellen möchten, da wir die Veranstaltung wieder aufzeichnen und dann nicht nur wir beide zu hören sind, sondern auch Sie mit Ihren Fragen. Sonst wünsche ich uns einen vergnüglichen Abend mit den Fröschen und bitte Sie um Ihren Vortrag.
Gut, also dann darf ich Sie alle auch recht herzlich begrüßen. Ich bin wirklich erstaunt, wie viele gekommen sind. Ich weiß nicht, ob ich selber zu so einem Vortrag gegangen wäre, weil Frösche quaken, wozu, weshalb, na gut, und warum nicht? Das ist ja nicht so spannend, mag das vielleicht auf den ersten Blick nicht sein. Andererseits möchte ich gleich dazu sagen, dass ich 30 Jahre mich mit dieser Fragestellung beschäftigt habe, und ich bin nicht so ein skurriler Typ, dass man sagt, das ist total versponnen, sondern es muss ja was dahinter sein. Und was dahinter ist, das möchte ich heute ganz persönlich schildern, muss aber natürlich zunächst einmal mit einigen Einleitungen beginnen. Wie rufen Frösche? Wie entstehen überhaupt Lautgebungen? Auch bei den Säugetieren oder bei allen Tieren. Es gibt nur zwei Möglichkeiten, aus denen sich die Lautgebung entwickeln konnte. Das eine ist durch die Atmung, das ist ja ganz einfach. Ich kann während des Atmens Laute erzeugen. Und wenn meine Nachkommen diese Eigenschaft auch haben und eben auch so Laute erzeugen während der Atmung, so kann so ein Verhalten adaptiv werden, und dann baue ich in diesem Röhrl da drinnen, wo Luft zur Schwingung gebracht wird, ein Gerät ein, sprich also jetzt den Kehlkopf, dann ein paar Stimmbänder, und plötzlich kann ich Koloraturarien singen und kann eine Sprache entwickeln. Bei den Heuschrecken zum Beispiel, die haben also keinen vokalen Apparat, sondern einen instrumentalen, der ist entstanden aus der Bewegung, die Schlampert irgendwie beim Gehen sich gerieben haben und das irgendeine Bedeutung gehabt hat in der Kommunikation, das sind aufmerksam geworden, zwischen dem Geschlechtspartner zum Beispiel, da ist dann plötzlich aus diesen schlampigen Geräuschen, die bei der Bewegung entstanden sind, sind dann also Schrillleisten eingebaut worden, wie ein Kamm, den man hier an der Kante reibt, und dann sind dann artspezifische Signale hervorgekommen. Also man kann die Lautgebung aus etwas entwickeln. Wir als Evolutionsbiologen gehen immer davon aus, dass schon etwas da sein muss, das dann weiterentwickelt wird. Es ist nicht so, dass der liebe Gott Schnitt macht und dann plötzlich wir alle Koloraturarien singen können, sondern es ist aus etwas, was vorhanden war, eben aus der Atmung, dann plötzlich zusätzlich eben die Lautgebung geworden. Na, bei den Fröschen ist es auch so, nur das Problem der Frösche ist das, dass die ja ganz atmen, anders atmen als wir. Die haben kein Zwerchfell, die haben keine Rippen und die müssen ganz anders atmen. Die machen das so mit der Kehle. Die tun da mit dem Unterdruck und sie da erzeugen, indem sie den Kehlboden absenken. Dann geht durch die Nasenlöcher, der Frosch hat immer den Mund zu, außer er frisst was. Also geht über die Nasenlöcher Luft hinein, dann mache ich da zu, presse da die Luft in die Lunge und dann habe ich einen Luftvorrat. Den brauche ich ja, wenn ich rede oder wenn ich einen Geräusch erzeugen will. Und dann drücke ich die Rumpfmuskulatur zusammen, geht das Ganze hinaus. Geht aber nicht hinaus, sondern das geht in einen Kehlsack, das sehen wir hier. Und dieser Kehlsack ist elastisch und diese Elastizität drückt die Luft wieder in die Lunge zurück. Das heißt, die Luft wird nicht verbraucht. Ich könnte jetzt da, aber irgendwann mal geht mir die Luft aus. Der Frosch kann also durchaus eine Minute lang hin und her, weil eben die Elastizität der Schallblase den Luftvorrat wieder zurückbringt. Die Schallblase wird in allen Lehrbüchern als Verstärkerapparat bezeichnet. Das ist das Einzige, was die Schallblase nicht ist. Sondern sie ist ein Resonanzkörper, das ja, aber es ist nicht ein Lautverstärker. Denn, das ist untersucht worden, ein Mikrofon da drinnen, also direkt hinter dem Larynx, also dem Kehlkopf, und dann ein Schallpegelmesser heraußen, und da hat man festgestellt, da geht Energie verloren. Also ein verstärkender Apparat ist die Schallblase nicht. Na gut, das sind so Kleinigkeiten. Aber wir sehen also hier, wird aus der Lunge die Luft hinausgepresst durch den Kehlkopf und dabei entsteht der Laut. Das ist einmal ganz was Einfaches und sollte man aber auch wissen. Wie schaut das jetzt aus? Wir sehen links oben einen Frosch, der ist nicht fett und dick, sondern der ist rufbereit. Warum? Der hat mehrfach den Luftvorrat, den er da hier im Mundraum hatte, in die Lunge gepresst. Das muss er mehrfach machen. Also jemals, wenn Sie ein Foto machen wollen von einem Frosch, so wie das zweite, das er ruft, warten Sie ab, bis die Lunge voll ist. Vorher tut er nichts. Und dann, wenn die Lunge gefüllt ist mit Luft, dann können Sie mal die Kamera bereithalten und dann können Sie hoffen, dass er dann irgendwie die Luft aus der Lunge in die Schallblase presst und einen Ton erzeugt, wie bei dieser Art. Die ruft so. Wir hören schon Froschrufe dann noch. So, jetzt ist die Frage, wozu rufen die? Es rufen nur die Männchen. Jetzt werden mir die Damen hoffentlich nicht böse sein, wenn ich sage, Aristoteles hat schon gesagt, selig sind die Zikaden, denn sie haben stumme Weibchen. Genauso könnte der Aristoteles auch gesagt haben, selig sind die Frösche, denn sie haben stumme Weibchen. Mit Ausnahmen, ganz wenigen Ausnahmen, sind also die Weibchen tatsächlich stumm und nur die Männchen tratschen. Wozu? Ja, wenn sie verliebt sind. Nämlich, also das war für die Kinder und ich habe mir überlegt, soll ich das für die Erwachsenen wegtun? Nein, das schaut ja lieb aus, nicht? Also die sind verliebt und ein verliebter Frosch, das heißt, dass er hat reife Spermien, der will sie loswerden und das Weibchen hat ovuliert und die Eier müssen zu den Spermien der gleichen Art kommen und das Ganze muss ja synchronisiert werden. Das heißt, dass die Eier und die Samenzellen, die richtigen, zusammenkommen, dazu bedarf es einer Synchronisation. Das ist im Wesentlichen akustisch bei den Fröschen, zumal ja Frösche nachtaktiv sind und sie am Tag gar nicht sehen können, sondern da geht es über die Stimme. Das heißt also, die Attraktivität des Mannes wird im Wesentlichen über die Stimme ausgetragen. Wir werden dann schon sehen, dass es Ausnahmen gibt. Ich möchte gleich betonen, diejenigen, die mehr Bescheid wissen bereits über die Bioakustik der Frösche, mögen mir verzeihen, wenn ich ein bisschen verallgemeiner, wenn ich alle also Ausnahmen hier schildert, dann kriegen Sie im Kopf einen wirren Zustand, dann kennen Sie sich nicht mehr aus. Also so können wir sagen, es rufen nur die Weibchen sind stumm und die Männchen locken da die Weibchen an. So schaut es in der Natur aus, ist eines meiner Lieblingsfotos. Wir sehen hier oben diesen Mann, der also hier kräftig ruft und wir sehen unten das verliebte Weibchen, das insofern verliebt ist, beziehungsweise man müsste sagen, also reproduktiv aktiv, weil die Eier, man sieht es vielleicht, ich kann das leider nicht mit diesen, die Eier, weil man sieht es durchscheinend, sehen Sie die Eier da beim Haxerl, beim unteren Haxerl sieht man zwei Eier. Das heißt, die Eier sind abgegeben in die Leibeshöhle und die können nicht mehr rückresorbiert werden. Ausnahme aber gibt es schon, aber bei den meisten kann das nicht mehr rückreserviert werden. Das heißt, sie müssen abgegeben werden. Die hat ja wahnsinnig viel investiert an Energie, nicht? Dass sie da die Eier bildet. Und die brauchen jetzt die Spermien, die dazu notwendig sind, um aus diesen Eiern Kinder werden zu lassen. Und die kriegt sie nur über das Männchen. Und das sehen wir hier also jetzt in diesem Zustand. Eine Sekunde später hat dieses Männchen das Weibchen geklammert gehabt und die sind dann zu einem Tümpel gehupft, weil in dem Fall sind sie auf Blättern gehupft und haben dort die Blätter abgegeben. Das ist alle Fragen bitte sofort stellen. Das Hyalinobatrachium valerioi, ein Glasfrosch aus Costa Rica. Also Hyalinobatrachium valerioi, ich wollte es nicht sagen, weil das ja eigentlich für viele nur verwirrend ist, aber wir können das dann. So, wir kommen dann zu den heimischen Fröschen und da ist es etwas, dass wir sagen, die Frösche zeigen ja nicht nur die Männchen an, dass sie fortpflanzungsbereit sind, sondern im Wesentlichen sagen sie auch ihren Namen. Die Froschrufe sind angeboren, nicht so wie bei den Vögeln, die zum Beispiel durchaus Dialekte erlernen können und auch der Mensch. Bei den Fröschen ist es so, die Stimme ist angeboren, also ich kann nicht einem Deichfrosch zum Beispiel, der Kaulquappe, die ganze Zeit einen Laubfroschton liefern, dann wird man der trotzdem wie ein Deichfrosch rufen. Also während ich einer Amsel durchaus was anderes vorspielen kann und die singt dann da-da-da-da. Nicht? Ich glaube, das ist die fünfte oder die dritte in Beethoven, weiß jetzt nicht. Auf jeden Fall, das kann ich bei einer Amsel machen, beim Frosch geht's nicht. Der ruft nur wie ein Deichfrosch, jetzt horchen wir uns den an, nicht? Da haben wir so einen Deichfrosch, haben wir uns so einen Ruf von so einem Deichfrosch an. Das kennt man ja. Also das ist der typische Signal eines Deichfroschmannes, der hier also nach seiner Frau ruft. Das ist der Laubfrosch. Ich meine, wir können ja den Laubfrosch, wer kennt ihn? Ich glaube, das ist recht einfach. Und wir sehen, der ruft anders. Also wir hören ganz deutlich, dass das Unterschiede sind. Wollen wir uns das vielleicht auch noch an anderen anhören? Also die sagen ihren Namen, das ist der Moorfrosch. Warum der so blau ist, werden wir noch nachher behandeln. Da rufen mehrere zusammen. Klingt nicht so laut, ne? Wir werden dann nachher besprechen, ja warum? Warum sind die eigentlich so blablabla, während die anderen so laut rufen? Das werden wir dann uns auch noch anhören. Dazu kommen wir noch. Wait. Haben wir was versäumt? Weil das ist mein Lieblingsruf von der heimischen, sind jetzt alles heimische Tiere. Das ist die Wechselkröte. Unverwechselbar, ne? Wunderschön, nicht? Aber doch alles anders, nicht? Ich glaube, Sie würden sie jetzt schon auseinander kennen, nicht? Den Wasserfrosch von dem Laubfrosch von der Wechselkröte, ne, der eine der nächste und der nächste geck. Also ich glaube, soweit haben wir das schon nicht im Griff. Jawohl, ich sehe schon, das ist jetzt noch die Unke. Aber bei der Unke ist ja was Besonderes. Das klingt so gedämpft, ne? Das ist nicht so knallig wie beim Laubfrosch. Ja, was ist denn da los? Die Unke, und das ist wirklich was Spannendes, die Unke ist eine der wenigen von den 5000 Froscharten, die inspiratorisch ruft. Die ruft nicht so wie expiratorisch, also wo die Luft von der Lunge in den Mundraum strömt, sondern da strömt während des Rufes die Luft von der Schallblase in die Lunge. Man weiß eigentlich nicht genau, warum das so ist, bis heute nicht. Aber es gibt Ideen, die kippen, wenn die Luft aus dem Mundraum verschwindet, kippt er mit dem Kopf nach unten und erzeugt dadurch Wasserwellen und die Unken sind ja die einzigen, die noch da ein Seitenlinienorgan haben und die nehmen möglicherweise gar nicht den Luftschall wahr, weil man kann denen vorspielen, was man will, die reagieren nicht. Bei allen anderen ist es so, dass die Weibchen, wenn ein Laubfrosch sein Weibchen, das ovuliert hat, nur die ovulierten hören also zu, dann anders brauchen sie ja die Männchen nicht. Die brauchen ja nur die Spermienträger, nicht? Also das heißt, in dem Fall ist es so, dass wenn also den Laubfrosch ich das vorspiele, dem Weibchen, das kommt zum Lautsprecher. Ich kann das Weibchen einfangen, in Hosensack stecken, kann es quälen, was ich nicht tue, und dann wieder auslassen, die geht genauso weiter. Weil das Wichtigste ist, Leben zu erzeugen. Das wichtigste Funktion des Lebens ist das Leben selbst. Also wenn Sie jeder einmal fragt, was ist der Sinn des Lebens, denken Sie nach, es ist das Leben selbst. Das würde Ihnen jeder Biologe so sagen. Theologen mögen das anders sehen, aber Biologen sehen es so. Also ich zumindest, sagen wir mal so. Und das ist so, dieses Weibchen will ja, dass die Eier brauchen, die müssen besamt werden, weil die müssen sich entwickeln. Sie hat so viel investiert, dass alles andere wurscht ist. Und wenn da der böse Wissenschaftler kommt und in den Kühlschrank steckt, damit sie noch am nächsten Tag auch dieses Verhalten zeigt, das ist ja wurscht, das macht sie. Bei der Unke geht das nicht. Möglicherweise ist das eben die Erklärung, dass die Wasserwellen brauchen. So, das war mal das erste Kapitel. Wir wissen, wie die einheimischen Frösche rufen. Jetzt ist die Frage, was ist, wenn die zusammenkommen und gemeinsam an einem Ort sind? Wir haben schon gesehen, sie unterscheiden sich relativ deutlich. Aber was ist, wenn da 15 Arten gemeinsam sind? Und das war meine erste Arbeit über Frösche. Frösche in den schwimmenden Wiesen Zentralamazoniens. Und da sitzen die auf unterschiedlichen Pflanzen. So werden sie schon versuchen, sich auseinanderzuhalten. Die sitzen nicht alle auf derselben Pflanze. Das heißt, das Weibchen weiß schon, mein Männchen sitzt nur auf dieser Pflanze. Trotzdem sitzen immer noch zu viel auf einer Pflanze. Daher brauchen sie eine weitere Funktion. Und die rufen einfach in unterschiedlichen Tonhöhen. Die nischen sich ein. Wenn man unten sich anschaut, ABC, das ist also auf der Y-Achse, steht da oben Kilohertz verdrängt. Das heißt, das ist die Tonhöhe. Sprich, unten tief und oben hoch. Und wenn man dann unten schaut auf der X-Achse, das ist die Zeit. Und das ist eine Sekunde bitte, was man da sieht. Und da sieht man lauter so schwarze Dinge, Punkterl. Das ist die Schallenergie. Unten ruft einer, drrr, und im Hintergrund hört man einen, drrr. Und dann in der B, der macht so, drrr, 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 drrr. Und dann kommt der A, tick, 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 ganz hoch oben. Und die sind spektral eingenischt, audiospektral. Warum? Die machen das Gleiche, was die Radiostationen machen. Wenn wir alle Radiostationen dieselbe Trägerfrequenz hätten, dann hätten wir doch das Ö1 von Ö3 nicht auseinanderhalten können. Das Ö3 brauche ich nicht hören, aber das Ö1 höre ich so gern. Also das möchte ich nicht, dass das durch Ö2 oder Ö3 oder durch irgendeinen anderen Sender maskiert ist. Also genau das machen die Frösche. Sie teilen sich das Spektrum auf. Sie sind audiospektral eingenischt. Also, die Frösche des schwimmenden Wiesens, wie in einem Orchester, nur Dirigenten brauchen die natürlich nicht. Die warten nämlich auf die Pausen. Warum warten die auf die Pausen? Das heißt, die in den Frequenzen, die eine Frequenz kann singen, die andere, so wie Ö1, singt die ja die ganze Zeit und Ö3. Aber innerhalb der einzelnen Frequenz müssen ja die einzelnen Männchen sie präsentieren. Die warten auf die Pause, weil jeder sagt, ich bin ein tolles Männchen. Der muss, wenn alle zwei sagen, wir sind tolle Männchen, kann das Weibchen nicht unterscheiden. Sondern der sagt schon, ich bin ein tolles Männchen. Dann der nächste sagt, ich bin ein tolles Männchen. Und das Weibchen horcht aufmerksam zu. Es könnte ja, theoretisch wäre es ja besser für das Weibchen, wenn es die DNA-Karte lesen könnte und sagen, bist du krank, hast du irgendwelche Eigenschaften, die uns zeigen, dass du nicht gesund bist oder nicht alt werden wirst, nicht, oder schlechte Spermien hast. Das kann ich ja, an der DNA könnte ich das ablesen. Gott sei Dank funktioniert das weder bei den Fröschen noch bei den Menschen. Sondern es müssen andere Kriterien zeigen dem Weibchen, wo die Qualität liegt. Und die liegt in der Stimme. Und daher muss ich meine Stimme rüberbringen. Und daher warte ich auf eine Pause, dass ich sie endlich anbringe. Also ein Chor ist nicht so, dass die gemeinsam singen. Sie singen zusammen, aber zeitlich mit einer gewissen Latenz warte ich auf den Moment, wo ich dran bin. Und darum hört sie das Song. Aber nie gemeinsam. Okay? Das haben wir auch. Also wenn da Fragen sind, bitte mich jederzeit zu unterbrechen. Jetzt kommt's. Es gibt aber Langzeitleiche, da ist es so wie beim Laubfrosch, das haben wir einen Monat Zeit, oder wenn es 2 Monate sind, die Fortpflanzungsphase, also haben die Männchen Zeit, sich 2 Monate dort zu präsentieren. Was ist bei Explosivleichern? Das kennen Sie, wenn Grasfrösche oder Moorfrösche, die kommen an 2 Tagen im Jahr oder manchmal bei Amazonasfröschen nur an einem Tag im Jahr zusammen. Alle. Tausende. Na, ist ein Wahnsinn. Da sind alle Männchen dort. Und da ist es nicht so, dass es Abstände zwischen den Männchen gibt. Die sitzen sehr eng beieinander. Und die brauchen sich durch die Rufe nicht mehr finden. Die Weibchen wissen, die Männchen sind da. Und da war ein Fehlgedanke lange Zeit. Da hat man geglaubt, bitte, das ist ein Amazonas, Französisch-Guyana. 10.000 Frösche. Wenn man dort steht, in diesem Tümpel bin ich gestanden, wenn man dort steht, da flingen die Frösche am Kopf, das ist unglaublich. Die kommen ja alle von oben, sind Baumfrösche, kommen da runter und beginnen dort das Laichgeschäft. Und da war meiner Meinung nach ein Fehlgedanke. Lange Zeit diese goldenen Frösche, oder wir werden es dann sehen bei den blauen, die sind ja unheimlich attraktiv für uns. Und jetzt haben alle gemeint, das ist auch für die Weibchen. Nicht? Weibchen sucht sich den goldigsten oder den schönsten blauen. Darf ich nur was sagen? Das Weibchen, das dort landet, wenn sie einmal von oben ist, das wird von dem nächstbesten Mann geklammert. Die haben eine Paarungsappetenz. Da kann man einen Schuh hinhalten, klammern schon den Schuh. Das heißt, das Weibchen hat keine Chance zu gewinnen. Und man hat aber immer geglaubt und lange auch in den Büchern geschrieben, diese Verfärbung, das ist Attraktivität. Das ist meiner Meinung nach falsch. Haben wir auch getestet. Wie finden also jetzt die Männchen und Weibchen unter solchen Explosivleichern zusammen? Schauen Sie sich einmal an, das sind heimische Grasfrösche. Und hier, das hat man bisher nicht publiziert. Wir waren die Ersten, und das ist jetzt in Animal Behavior, das ist eine sehr bekannte verhaltensbiologische Zeitschrift, die gezeigt haben, dass die Männchen ganz andere Kehlen haben als die Weibchen. Nämlich die Männchen haben während der Fortpflanzungszeit, wegen diesem Bordon, eine ganz weiße Kehle und das Weibchen hat eine braune Kehle. Sieht ein Männchen, ein Frosch, der eine braune Kehle hat, klammert er sofort. Das Weibchen hat keine Chance. Aber weiße Kehle wird nicht geklammert. Das ist eine Männcheninformation. Das ist eine Information, damit ich meine Paarungsappetenz nicht erhöhe, meine diesen Sie, sondern im Gegenteil, darauf verzichte, eine Fehlpaarung zu machen, weil das bringt ja nichts. Und das hat die Natur so eingerichtet. Und wir waren, das klingt jetzt sehr eingebildet, aber wir waren die Ersten, die das festgestellt haben, obwohl diese Frösche ja so seit hunderten Jahren studiert werden. Aber es hat sich niemand mit dieser Frage auseinandergesetzt.
Dürfen wir Sie ersuchen, dass Sie das Mikro nehmen, dass man Sie auch mit abzeichnen?
Ja.
Danke.
Wieso passiert es denn dann doch, dass Männchen auf Männchen zu liegen kommen und das mehrfach sogar? Ich habe es heuer wieder beobachtet, ja. Mal zufällig.
Ja, nein, es ist sehr gut und ich bin auch dankbar für die Frage, weil Sie nämlich genauso logisch gedacht haben wie ich bei der Vorbereitung des Vortrags. Wir sehen nämlich hier zum Beispiel durchaus Fehlpaarungen. Aber da ist es so, da ist ein Weibchen involviert und wir haben Männchen-Männchen-Fehlpaarungen ganz selten. Außer es ist so, dass manchmal die Kehlen noch nicht ausgefärbt sind, dann kann das passieren. Aber sonst passiert es in der Regel dort, wo Weibchen auftauchen, wo die Männchen so gierig sind, dass sie dann dort zupacken. Und das haben wir hier. Wir haben also hier durchaus Männchen, die andere Männchen klammern, die aber auch ein Weibchen klammern. Und hier kommt es dann zu sogenannten Kraftbalzen, wo also das Weibchen auch daran interessiert ist, jenen Mann zu fortpflanzen, also sich mit jenen fortzupflanzen, der die stärkste Umklammerung ausführt. Also das sieht man, und das sollten Sie dann wirklich, wenn Sie das sehen, genau anschauen, sind dort Weibchen da, haben die schon Weibchen geklammert und klammern die noch zusätzlich.
5:1.
5, so? Ja, genau. 5 Männchen, ein Weibchen. Genau, da, das ist genau das Bild, das Sie beschreiben, dieses Bild.
Das Weibchen war aber ganz unten, die ist schon am Absaufen gewesen. Die
hat
gar keine Chance mehr gehabt.
So ist es.
Die haben einmal so spielerisch gelöst und dann war es wieder möglich. Da sind aber die anderen alle weg.
Ja, es versuchen sich auf den Weibchen drauf, gibt es einen Ringkampf unter den Männchen, aber das sind keine Fehlklammerungen insofern, als dass die Männchen ganz gezielt die anderen Männchen verdrängen wollen, damit sie zum Zug kommen. Das wäre die Interpretation. Also, das haben wir jetzt gesagt, woher wissen die Männchen, welcher Frosch ein Weibchen ist? Durch die unterschiedlich gefärbte Kehle. So, jetzt haben wir den besonderen Fall des Moorfrosches, den gibt es ja auch bei uns. Die sind ganz blau und hier verfärben sich die Männchen 2 Tage im Jahr blau. Sonst sind die genauso braun wie die Weibchen. Und so schaut es dann im Gelände aus, da sind die blauen Frösche schön geteilt, verteilt und nur die Weibchen werden geklammert, die blauen klammern es nicht. Also wir sehen das hier nochmal. Das eindeutige Signal der Männchen an die anderen Männchen ist blau. Und das heißt grauslich, klammer mich bitte nicht. Und für das Weibchen durchaus ist natürlich eine blaue Population, da schon, die da so machen, eine Attraktivität. Aber es ist nicht so, dass sie die Möglichkeit hat, dort zu wählen. Um das geht es uns. Es ist nicht so, dass sie sich die anschauen kann und sagen, wer ist blauer und den nehme ich. Während bei den Langzeitleichern sie durchaus horcht und über die Stimme wahrnehmen kann. Erstens einmal, es ist meine Art, weil die Stimme ist artspezifisch. Es ist ein Männchen, weil nur Männchen rufen. Es ist ein erwachsenes Männchen, weil nur geschlechtsreife Männchen rufen. Und es erfährt den Gesundheitszustand, weil nur die, das ist genau untersucht worden, die weniger Parasiten haben, auch länger rufen können, also mehr Ruf abgeben können. Die Lautstärke ist kein gutes Kriterium, weil dann wird sie immer den Nächstbesten wählen, der am nächsten ist. Also die Lautstärke ist es nicht, sondern die Anzahl der Rufe pro Zeiteinheit. Es gibt auch den sozialen Status, kann sie feststellen. Es gibt nur Vorsänger, wenn eine Pause ist und dann fängt einer wieder an, dann ist es in der Regel immer einer. Zur Arbeit über die Peep Order in Peepers, wo das ganz genau nachgewiesen ist. Also wir sehen schon, was das Weibchen hier an Qualität der Männchen über die Stimme erfährt. Hier nicht über die Farbe Blau, sondern höchstens vielleicht über die Umklammerung, die Stärke der Umklammerung. Gut. Jetzt ist eine Frage, lautes Rufen ist anstrengend. Die Schallblase ist ein auffälliges Signal. Und jetzt war meine Überlegung, und das hat sich niemand vorher überlegt, kann ich wirklich so sagen, wissenschaftlich, kann denn die bunte Schallblase nicht auch in der Kommunikation eingesetzt werden, um Weibchen anzulocken? Und ein guter Trick, um die Weibchen, also die Suche zu erleichtern, könnte die Schallblase auch bei solchen Fröschen sein, wo die Weibchen genügend Zeit haben zu wählen. Und solche Schallblasen sind ja überall zu finden. Also könnte es nicht sein, dass die Schallblase auch eingesetzt wird, um Männchen einerseits als solche zu erkennen und andererseits, um sich daran zu orientieren. Und jetzt kommt's. Die Not macht erfinderisch. Wie kommuniziere ich in lauter Umgebung? Da steht ein lauter Wasserfall, da sind die Rufe vielleicht zu hören. Jetzt werden Sie sagen, warum sind die Frösche so deppert und pflanzen sich bei Wasserfällen fort, ne? Ja, wenn Sie dann an das Bergland in Borneo denken, das ist sehr hügelig. Da sind kaum irgendwelche Tiefländer ausgeprägt, keine Tümpeln. Also im Boch. Na, dann soll man doch bitte in den leichter Fließ oder den Abschnitten sich vorpflanzen, wo die Strömung gering ist. Wäre doch nett, ne? Da wäre nicht so abgeschwappt. Und da ist er nicht laut. Aber dort sind die Fische und fressen ihnen die Eier weg oder den ganzen Frosch. Also es geht auch nicht. Wenn ich überhaupt als Frosch mich behaupten möchte, bin ich in Bergländern, in den Tropen, in vielen Fällen an Wasserfällen angepasst. Aber dort rauscht es. Wie kann ich da auf mich aufmerksam machen? Durch Blinken. Und das haben wir in Afrika entdeckt. Wir haben den ersten Blinkerfrosch entdeckt, den ersten Frosch der Welt, der seine Schallblase nicht zum Rufen verwendet, sondern der brecht die Luft in die Schallblase, so wie das die Fregattvögel machen auf Galapagos mit dem roten Kehlsack, oder die optische Kommunikation bei den Eidechsen, die können das Zungenbein, weil die Haut ein bisschen lätschert, und dann zieht man das Zungenbein nach vorne und dann erscheint hier ein Farbfleck und das ist ein artspezifischer bei den Eidechsen. Und genau dasselbe gibt es auch bei den Fröschen. Und wie haben wir das entdeckt? Ich bin in Tansania gewesen und habe eigentlich, das werden wir dann nachher noch sehen, Winkerfrösche gesucht, weil das Witzige war, dass man eigentlich den komplizierten Vorgang der visuellen Kommunikation nicht über die Schallblase entdeckt hat, sondern über das Winken mit den Hinterbeinen. Und ich habe in Sri Lanka bei einem Weltkongress gesagt, ich verstehe das nicht. Die Frösche sind zum Rufen geboren, warum färben die nicht einfach die Schallblase an? Machen ja andere Tiere auch, die mit einem so einem bunten Kehlsack kommunizieren. Aber bis dorthin gab es nur Winkerfrösche. Und dann bin ich nach Afrika und habe dort in Afrika, weil ich dort bisher keine Winkerfrösche gefunden habe, die Bergbäche in Tansania abgelaufen und bin einen Spaziergang, bei einem nächtlichen Spaziergang auf diese beiden Frösche gestoßen. Ganz gelbe Kehle und die haben da geschlafen. Ja, wenn sie in der Nacht schlafen, werden sie am Tag aktiv sein. Ne? Und dann wenn diese gelbe Kehle, haben wir gedacht, das ist ein Kandidat. Wenn ich den Kandidaten, den ich da vorausgesagt habe bei diesem Weltkongress in Sri Lanka, gefunden habe, dann jetzt. Bräuchte die Maul reizigitter. Ich muss den Film laden. Kommt ein Eindringling? Der hupft ihn dir an. Und was macht er? Er setzt sich hin gegenüber, das Mikrofon eingeschalten Wir haben ein Lautpegelmesser dort, man hört nichts und er fährt nur die Kehle aus. Nur ganz zum Schluss hört man ein bisschen etwas, wie der Luftstrom geht. Aber, so, aber nichts Lautes, also nicht so ein Geck, 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 Geck oder irgendwas. Jetzt haben wir es gehört. Nicht? Das ist aber eine ganz seltene Aufnahme, wo auch ein Ton zu hören ist, sonst ist kein Ton. Also er vertreibt den Eindringling, indem er ihm seine bunte Kehle zeigt. Das ist der erste, weltweit erste Blinkerfrosch, den man gefunden hat. Und da waren wir schon stolz. Ups, Entschuldigung. Ups. Also, das war der Blinkerfrosch. So. Welche Möglichkeit haben die Frösche noch, um in der lauten Umgebung auf sich aufmerksam? Durch Winken. Und das war, haben wir auch entdeckt. Da haben wir auch die Ersten. Entdeckt ist falsch. Wir waren die Ersten, die das der Wissenschaft bekannt gemacht haben. Das sind Tiere, die plötzlich die Hinterbeine von sich strecken. So schaut das aus. Übrigens, dieses Foto, da bin ich 3,5 Stunden im Bach gelegen, in einem tropischen Bach, das ist ja warm, kalt ist das nicht. Und das war auf einem Stein, der hat das immer oben dort angezeigt. Und mir dann, und ich wollte unbedingt ein schönes Foto machen, für als Annonce, und bin unter diesem Stein im Bach gelegen mit meiner Kamera und habe dann meinen Freund drüben gedeutet, habe gesagt, du sagst mir, wenn der Frosch da ist, dann kann ich schnell raufkommen und das Foto machen, wenn der blinkt. Und das war dann nach 3,5 Stunden, ist mir das geglückt. Da gibt es also andere, die winken, die kommunizieren und schauen wir es uns halt an im Film, ne? Wie das ausschaut. Übrigens habe ich dann einen Universum-Film gemacht über Frösche. Das ist ein Ausschnitt aus diesem Universum-Film.
Viele tropische Froscharten leiden unter einem Mangel an Laichgewässern. In den Regenwäldern an der brasilianischen Atlantikküste ist das nicht der Fall. Sie sind von zahllosen Bächen zerfurcht, die in Schlingen zum Meer führen. Hier lebt ein Frosch, der ein wahrhaft skurriles Verhalten an den Tag legt. Der Bach ist in kleine Reviere unterteilt, die von den Männchen bewacht werden. Die meisten Frösche quaken oder rufen, um ihr Revier anzuzeigen. Das tun diese Frösche ebenfalls. Weil das Plätschern des Baches aber alle Lautäußerungen übertönt, haben sie eine einfache Lösung gefunden, um sich dennoch bemerkbar zu machen. Sie winken. Die weißen Arme und Beine leuchten im Dunkel des Waldes. Die Botschaft ist auch außerhalb der Hörweite ihrer Rufe klar und deutlich zu verstehen. Dringt dein Konkurrent zufällig oder absichtlich ins Revier ein, wird er augenblicklich verjagt.
Also wir waren die Ersten, die das also weltweit bekannt gemacht haben. Wir haben auch dann in Geo das publizieren können und auch sonst in ganz guten Zeitschriften, wie man das so sagt in der Wissenschaft. Und ich würde sagen, damit lassen wir es jetzt bleiben. Wir wissen also jetzt, wie Frösche sich unterhalten und es gibt noch viele, viele Fragen und offene wahrscheinlich Fragen zu diesem Thema und ich bin gern bereit, das dann zu beantworten. Ich möchte nur ganz zum Schluss zeigen, was ich den Kindern dann noch vorgespielt habe und ich glaube auch Erwachsene sind ja bekanntlich auch nicht ganz so, dass sie nicht auch gern Spaß haben. Und ich habe von der, ich sage gleich, ich bin nicht gesponsert von dieser Chiquita Banane, sondern ich habe die angeschrieben, weil ich das im Fernsehen gesehen habe, diesen Film. Und die haben mir dann diesen Film gegeben.
Wir tun eine Menge für den Schutz des Regenwaldes. Deshalb will auch jeder Frosch einen Platz auf einer Chiquita ergattern. Als Siegel der Rainforest Alliance.
Das ist dann das, was im österreichischen Fernsehen gelaufen ist. Wollen Sie dann noch die zwei Entwürfe sehen, die nicht im Fernsehen gelaufen sind?
Ja. Gut,
dann machen wir das, okay. Ich fand es auch nett, dass wir die alle zur Verfügung gestellt haben.
Wir tun sehr viel für den Schutz des Regenwaldes. Deshalb bekommt wirklich jede Chiquita einen Frosch. Das Siegel der Rainforest Alliance.
Wenn wir das dritte auch noch sehen, ja. Ich weiß ja.
Ups. Ja.
Weil wir uns um den Regenwald kümmern, ist jetzt auf jeder Chiquita ein Frosch. Das Siegel der Rainforest Alliance.
So, das war's. Ich bin für Fragen zu haben.
Erste Frage gibt es schon. Eigentlich sind es zwei Fragen. Die Erdkröten haben ja auch so eine Massenpaarung. Ne? Also da wandern ja die Erdkröten zuhauf zu den Laichgewässern. Gibt es da bei den Männchen Unterschiede? Von meiner Meinung oder meiner Beobachtung nach sind die alle gleich gefärbt. Also dass die irgendwelche andere Färbungen aufweisen, da, das habe ich noch nie beobachtet.
Na, ich auch nicht. Und das ist auch der Grund, weshalb dort die Fehlbarungen am ausgeprägtesten sind und die aber auch die stärksten Abwehrmechanismen haben. Die Männchen haben also das ist auch eine Möglichkeit, um Fehlbarungen zu verhindern, aber erst wenn sie klammern. Da gibt es dann Flankenbewegungen und dann dieses Rufen, weil das, was man dort hört bei den Erdkröten, ist ja nicht das Anlocken der Weibchen, sondern sind die Befreiungsrufe der fehlgepaarten Männchen.
Die Befreiungsrufe.
Befreiungsrufe heißen die, ja.
Die zweite Frage, es gibt ja dieses Froschsterben weltweit. Ne? Also dieses, weiß man da schon jetzt Näheres, was da jetzt da der Hintergrund ist? Ist das ein Pilz oder ist das, sind das Klimaveränderungen? Jetzt, oder?
Das ist jetzt schwierig zu beantworten, weil da könnt ihr jetzt einen ganzen Vortrag halten, aber im Wesentlichen sind das die Populationen, die zurückgegangen sind, beziehungsweise das Artensterben ist im Wesentlichen durch die Fragmentation der Landschaft, da sind viele verloren gegangen, aber das akute Sterben der Frösche ist auf den Chytridenpilz zurückzuführen. Das ist ein Pilz, der das Keratin in der Haut auflöst und damit die Haut verwundbar für die Frösche macht und nachdem die über die Haut atmen, beziehungsweise dann den Schutz gegen die Bakterien und Pilze verlieren, sterben die. Es ist ganz klar, dass also so eine feuchte Haut ist ja idealer Nährboden für Pilze. Nicht? Und die bauen ja in ihrer Haut Abwehrstoffe ein, also Fungizide, und das funktioniert dann nicht mehr, wenn diese Keratinschicht der Haut gestört wird. Dann haben die offene Wunden, wenn man so will, und die sterben. Und was wirklich ganz dramatisch ist, vielleicht eine Minute, wenn ich das sagen darf, sind ganz tolle Froscharten gefunden worden in den 70er Jahren, die ihre Eier schlucken, die im Bauch dann den Magen sagen, bitte keine Salzsäure erzeugen und dann wird der Bauchraum, der Brutraum und der Geburt ist das Erbrechen der Jungfrösche. Und das war natürlich was Sensationelles. Ist 76 entdeckt worden, 85 ist die letzte Art, der letzte Individuum dieser Art ausgestorben und da ist der Chytridenpilz verantwortlich. Die Goldkröte aus Costa Rica auf jeder Briefmarke wurde überall gezeigt, ausgestorben aufgrund des Chytridenpilz vermutlich. Es gibt auch andere Überlegungen, dort könnte der Klimawandel auch eine Rolle spielen. Aber die Stummelfußkröten, zum Beispiel 110 Arten, sind bunte Krötenarten mit einer dünnen Haut, sind ausgestorben in den letzten Jahren. Ich war in Venezuela 1974, das erste Mal in den Tropen, sehe dort einen Bach und da schlafen an der Nacht so grün, schwarze Frösche, traumhaft überall auf jeden, alle 10 Meter ist einer gesessen. Diese Froschart gibt es nicht mehr. Und das ist brutal. Es ist die ärgste Epidemie im Tierreich, die man überhaupt kennt. Wären die Frösche Menschen, dann wäre das wesentlich ärger als die Pest. Also würde man viel ärger, also da werden wirklich ganze Populationen ausgerottet. Bei der Pest sind viele Leute draufgegangen, aber es ist nicht so, dass die gesamte Population eines Landes ausgerottet wurde.
Und trifft es weltweit zu oder ist das spezifisch?
Das ist eine gute Frage. Der Pilz hat eine Vorzugstemperatur zwischen 17 und 24 Grad. Dort, wo es also sehr wärmer ist, passiert ihm nichts und dort, wo es kälter ist, auch nicht. Und die kommen nur im Wasser vor und die sind im Wesentlichen, betrifft es Frösche, die entlang von Gewässern vorkommen. Und das ist eben so arg gewesen, weil diese Arten, die da verschwunden sind, sind in Naturschutzgebieten verschwunden, wo keine Menschen waren. Da haben wir gesagt, ja, die Menschen haben ja eigentlich nichts damit zu tun. Aber sehr wohl, sie können über die Stiefel die Sporen vertragen und es ist durchaus denkbar, dass die Wissenschaftler wesentlich daran beteiligt waren, dass die Frösche dort teilweise eben ausgestorben sind, weil die Hobbyisten oder auch nicht nur Wissenschaftler, sondern Leute, die dort herumrennen und sich die Schuhe nicht desinfizieren. Wer kommt denn auf die Idee und sagt, ich desinfiziere meine Stiefel, wenn ich jetzt irgendwo hingehe? 3 Monate können die Sporen völlige Trockenheit überdauern. Brutal, wirklich. Aber das ist, wie gesagt, gut, dass du fragst, aber da könnte ich jetzt einen ganzen Vortrag halten, habe ich auch da, aber das schauen wir uns jetzt nicht an. Heute geht es ja um die Kommunikation.
Genau. Gibt es Fragen von Ihrer Seite? Ja,
danke. Wie ist denn das jetzt dazu gekommen, dass die Frösche als Wetterfrösche herhalten müssen? Das heißt, wenn die ganz oben sind auf der Leiter, hat das wirklich was damit zu tun oder ist das ein Märchen?
Naja, da bin ich nicht so firm, um da was zu antworten, aber ich glaube, da gibt es niemanden, der das genau sagen kann. Nur eines schon, dass die den Luftdruck wahrnehmen. Und es ist durchaus denkbar, dass sie über den Luftdruck und wo sie dann immer sitzen mögen in diesem Glas, aber dass sie den Luftdruck durchaus wahrnehmen, weil man weiß, dass zum Beispiel bei den Explosivlöchern, weiß man, dass die zusammenkommen, wenn Tiefdrucklagen entstehen. Das heißt, da regnet es noch gar nicht, sondern die kommen dann, die müssen ja irgendwie aus der Umgebung sich da bei dem Tümpel treffen, nicht? Und da nimmt man an, dass sie den Luftdruck wahrnehmen. Und das wird halt auch dem Laubfrosch nachgesagt, dass er dann da drinnen im Glas aktiver wird, wenn, was weiß ich, jetzt der Luftdruck sinkt oder steigt. Mehr kann ich dazu nicht sagen.
Laubfrosch. Da gibt es noch eine Frage. Ja, Moment. Dürfen wir sie suchen?
Der Laubfrosch ist sehr reduziert auch. Ich weiß, in meiner Jugend waren es in Massen die jungen Laubfrösche und heute wüsste ich überhaupt keine Stelle, wo noch einer wäre.
Also der Rückgang der Amphibien bei uns ist natürlich auf viele Ursachen zurückzuführen. Also im Wesentlichen ist es die Fragmentierung der Landschaft, das heißt, sie ist zerschnitten, es gibt keinen Genaustausch zwischen den Populationen. Dann das Entscheidende ist, es wird überall drainagiert. Wer will denn heute noch irgendwo im Sommer, Laubfrosch ist ja einer, der später im Jahr ableicht, wer will irgendwie Gelsen züchten, nicht? Also das heißt, wer will, dass ihm die Feldfrucht absauft? Also das heißt, alle Suten und sonstigen Wasserstellen werden also drainagiert im Wesentlichen und das kennt man. Und das ist also das wesentliche Problem für die Amphibien. Und das Zweite ist es, dass Amphibien dynamische Lebensräume brauchen, also wo dauernd irgendwas in Veränderung ist. Und in der Natur ist es ja so, dass man sie eher pflegt. Also wo kann denn heute ein Fluss noch irgendwas abtragen und wo anlanden? Es gibt also die Knoblauchkröte, braucht Rohboden, wo sie sich eingraben kann. Na, wo findet man heute einen Rohboden? Höchstens auf einem Truppenübungsplatz, wo ein Panzer fährt. Nicht? Aber sonst gibt es das nicht mehr. Also das heißt, wir haben keine dynamische Natur mehr. Und das ist das Problem.
Da war eine Frage und dann ganz hinten.
Bei diesen Massenpaarungen kommt da immer nur eine Art zusammen, weil sonst käme es ja zu Artenvermischungen.
Das ist eine sehr gute Frage. Wir haben das auch studiert. Und das ist eine hochinteressante Sache, weil erstens einmal im Amazonas wir festgestellt haben, die brauchen eine bestimmte Niederschlagsmenge, aber es ist in der Tat so, dass eine Art das macht. Also da kommt eine Art und die belegt dann den ganzen Tümpel, das hat man da auch gesehen mit diesen goldenen Frösche. Es sind manchmal noch ein paar Individuen von der anderen Art da, das ist ja klar, weil absolut ist in der Natur nichts. Aber es ist dann so, dass die anderen eben das zweite oder das dritte starke Niederschlagsereignis nutzen für ihre Fortpflanzungsgeschichte. Und bei uns, das kann man in den Alpen auch vorstellen, haben wir auch explosiv leicht geschehen. Und zwar sind das, die Gründe sind unterschiedlich. Bei uns hängt das explosiv leicht geschehen damit zusammen, dass die Hydroperiode, das heißt die Wasserführungsdauer bei den Tümpeln in alpinen Lagen kurz ist. Das heißt, die müssen möglichst früh kommen, damit überhaupt die Eier eine Chance haben, sich zu kaulquappen und dann zu entwickeln und dann noch im selben Jahr sich zu metamorphisieren, zu verwandeln. Und daher ist ein Zwang da, alle am Anfang dorthin zu gehen. Nur ist tatsächlich das Problem, wenn jetzt zwei da sind. Und da haben wir auch festgestellt, übrigens erscheint das jetzt am 1. Dezember, haben wir auch wieder eine Arbeit geschrieben in Ecomond, in einer Zeitschrift, ja, wo wir zeigen, dass durch die Klimaänderung in den Alpen, wir haben nämlich keine gescheiten Frühlinge mehr, es geht vom Winter in den Sommer. Und da ist jetzt so, dass die Frösche dort oben nicht mehr den zeitlichen Isolationsmechanismus haben. Normalerweise ist es so, es kommen die Grasfrösche als erstes oder die Erdgrüten, ich weiß jetzt nicht, welche da als erstes sind. Ich glaube, die Grasfrösche sind die ersten. Die kommen raus, laichen dort ab, dann ist es vorbei und dann ein paar Tage später kommen die Erdkröten. Und jetzt ist es aber so, jetzt schiebt es diesen Frühling so zusammen, jetzt sind es beide da und es kommt zu enormen Fehlbarungen, das wir auch gemessen haben und auch in dieser Arbeit publiziert haben. Und wir sagen, dass aufgrund des Klimawandels es denkbar wäre, dass es jetzt zu erhöhten Fehlbarungen kommt im alpinen Bereich und dass das den Populationen, sagen wir, schadet. Ich sage nicht, dass sie, die finden dann einen Mechanismus, wo sie sich dann doch erkennen. Jetzt erkennen sie sich nicht. Also ein Erdkrötenmännchen ist so gierig, dass es auch ein Grasfroschmännchen ist so gierig, dass es ein Erdkrötenweibchen umklammert. Und wenn das Weibchen in Lordosestellung geht, das heißt den Rücken durchdrückt, das ist ein Zeichen, dass die Eier kommen. Er gibt die Spermien ab, nur kommen auf Erdkröten Eier und es entstehen keine Graskröten. Genau, die hybridisieren nicht. Die hybridisieren nicht und damit ist es ein biologisches Fehlverhalten. In der Evolution hat eben der zeitliche Isolationsmechanismus, diese Differenz, ausgereicht. Aber jetzt schiebt es die Temperaturbedingungen so zusammen, dass die beide gleichzeitig kommen und dann kommt es zu diesen Fehlbarungen.
Also die Art bleibt erhalten.
Das hoffen wir.
Bitte, ich hätte eine Frage. Essen Sie Froschschenkel?
Diese Frage kommt eigentlich immer und ich kann auch sagen, dass ich da bei Indianern, als ich war in Amazonien, war ich einmal eingeladen, so ethnozoologische Studie bei Indianern zu betreiben. Und da habe ich natürlich das gegessen, was die gegessen haben. Und da waren halt von Schlangen und von Wollaffen und von Käferlarven alles dabei und natürlich auch Froschschenkel.
Und was sagen Sie zu dem Abschlachten in unserem schönen Salzkammergut, wo jährlich Tausende auf grauenhafteste Art und Weise umgebracht.
Die Frage ist, ob das, weiß ich jetzt nicht, ob das immer noch passiert, aber Fröscheln war zum Beispiel, ich weiß es, ich bin Pinzgauer, ich stamme aus Zell am See, im Salzburgischen, und dort war in der Zwischenkriegszeit, wurde intensivst gefröschelt und da wurden den Fröschen einfach die Haxen im Gelände ausgerissen
und den
Rest hat man dort lassen. Und das ist also zumindest in Pinzgau eingestellt, aber es findet natürlich in Bangladesch zu millionenhaft statt und es wird vor allem in die Schweiz und nach Frankreich.
Eine Hochburg ist Ebensee zum Beispiel.
Also wirklich?
Ebensee, ja, ist eine Hochburg, nicht wahr? Mhm. Dieses Fröschlens, nicht?
Wirklich?
Da werden Ihnen auch, also der wird ausgerät, der Korpus wird weggeschmissen, nicht?
Ja.
Bei lebendigem Leib.
Ja. Nicht, das passiert jetzt noch.
Das passiert jetzt.
Das würde mich wirklich interessieren,
weil
das muss man ja anzeigen, weil Frösche ja österreichweit geschützt sind.
Ja.
In jedem Land. Also stehen auf der roten Liste als zumindest gefährdet oder potenziell gefährdet. Das heißt, es sind alle heimischen Amphibien.
Es ist auch grundsätzlich verboten, aber das Wildern dringt da sehr durch, nicht? Also die tun ja Wildern.
Ja, natürlich. Aber da gibt es ja absurde
Sachen. Man kann scheinbar nicht verhindern. Nicht?
Naja.
Wie viele Arten gibt es in Österreich?
Also 14.
Danke.
14 Arten.
Im Amazonas 600. Das ist auch der Grund, warum ich so oft am Amazonas bin, dass es dort einfach mehr gibt. Also ich habe insgesamt 8 Jahre am Amazonas verbracht und jetzt bei der letzten Reise von Costa Rica, wo ich zurückgekommen bin, war es meine 89. Tropenreise. Und im nächsten Jahr bin ich also im Jänner in Brasilien, im Februar in Französisch-Guyana, im August in Uganda und im September in Indien. Und die Frage, warum? Nicht, weil ich so gern reise, weil teilweise hängt es mir jetzt schon beim Hals raus. Also das ist jetzt übertrieben. Ich bin nicht so richtig erfreut mehr. Wenn ich dann im Flugzeug sitze, gefällt es mir eh wieder. Aber so, dass ich sage, ich freue mich jetzt, dass ich da wegfahre, weil ich muss so viel herrichten und zusammenräumen und organisieren, dass ich manchmal schon ziemlich erschöpft im Flugzeug sitze. Aber wenn ich dann drin bin, gefällt es mir eh. Sonst würde ich es ja nicht machen. Und da geht es jetzt, wir haben ein Projekt, wo wir das Linkverhalten, das haben wir ja da gesehen, das ist ja unabhängig voneinander an tropischen Bergbächen entstanden. Und wir haben jetzt einen Roboterfrosch gebaut, der winken kann. Und wir wollen jetzt schauen, ob dieses Winkverhalten, also die selektiven Kräfte, die zu diesem Winkverhalten geführt haben, ob die wirklich genau ident das Winkverhalten in Brasilien, weil jetzt schaut es aus, als wenn es alles gleich ist. Aber wir wollen schauen, ist das die Bewegung die gleiche, ist der Winkel der gleiche, der dem Weibchen, also wenn man die gefärbten Schwimmhäute oder die gefärbte Oberseite der Zehen den Weibchen entgegenhält, ob das alles in gleichen Art und Weise abläuft und ob es möglicherweise durch, wir tauschen dann unsere Beinchen aus und können dann die Färbung ändern, ob es da sogar überoptimale Auslöser gäbe. Warum ist das Bein nicht größer? Kann es sein, dass wir, wenn wir ein größeres Bein, also sprich Fuß eigentlich anbieten, und das Weibchen dann nicht gieriger auf dieses Robotermännchen zuhüpft und den anderen lässt? Also das ist jetzt unsere Fragestellung und deswegen müssen wir... Und dann gibt es noch etwas, warum ich nach Uganda will. Dort gibt es nämlich Frösche, das ist was ganz Spannendes. Die haben auf der Schallblase haben die einen gelben Fleck und einen roten Fleck die andere Art und einen grünen Fleck die andere Art. Also wir nehmen an, akustisch kommunizieren sie und auch optisch. Aber dieser Fleck ist eine chemische Drüse, ist eine Drüse, die also so volatile Elemente abgibt und es könnte durchaus sein, Entschuldigung, dass hier noch chemische Kommunikation eine Rolle spielt. Weil wenn viele Froscharten zusammen sind, kann es ja zu Fehlverhalten kommen. Und um dieses zu vermeiden, versuche ich möglichst klar zu sagen, wer ich bin. Und kann das akustisch, das ist ja bekannt. Optisch, das haben wir mehr oder minder bekannt gemacht. Und was wir vielleicht auch noch bekannt machen, chemisch passieren. Und worauf ich wirklich stolz bin, ich möchte wirklich betonen, dass ich mir nichts einbild, dass ich so ein toller Wissenschaftler bin. Das wäre lächerlich, das tue ich wirklich nicht. Aber ich freue mich einfach wahnsinnig, wenn ich was Neues finde. Und dass ich bei Fröschen mich auskenne, darauf bin ich wirklich stolz. Und was ich auch stolz bin, ist, dass es jetzt in den amerikanischen Hochschullehrbüchern, deutsches Hochschullehrbuch über Froschkunde gibt es nicht, aber bei den amerikanischen ein eigenes Kapitel eingeführt wurde aufgrund unserer Arbeiten über die visuelle Signalgebung. Vorher haben Frösche einfach visuell nicht kommuniziert. Was ja Blödsinn ist. Die sehen ja die Beute, müssen sie auch fressen und sie sehen den Partner. Aber es war in dem Lehrbuch nicht drinnen, weil es noch nie genau untersucht wurde. Und weil wir das jetzt genau untersucht haben, ist es ins Lehrbuch hinein und dieses eine Bild, wo Sie die Winterfrösche gesehen haben, so in Schwarz-Weiß, diese Grafik, das ist in allen Lehrbüchern jetzt drin und da sind wir schon stolz. Es ist nichts Weltbewegendes, das weiß ich. Ich habe die Welt nicht verändert, das weiß ich. Aber das, was ich mache, das macht mir Spaß und ich habe es Ihnen auch schon erzählt. Also ich sage immer, auf meinem Kopfstein steht und dafür wurde er noch bezahlt.
Ja, und zwar, also wie viele Froscharten gibt es gesamt europäisch und wie viele weltweit?
Also so ganz genau, die Frage ist gut, aber so ganz genau weiß ich es nicht. Aber in Europa sind so 30, ich glaube 33 oder 34 so in der Größenordnung und weltweit 5000. Wobei ich sagen muss, für die, die es genau interessiert, amphibiaweb.org kann man den aktuellen Stand der Artenzahlen, der wissenschaftlich erfassten Artenzahlen nachschauen. Und die wird jede Woche abgedatet, also auf den neuesten Stand gebracht und wächst natürlich. Im Jahr werden 100 Arten neu beschrieben, circa.
Da gibt es eine Frage.
Mich würde interessieren, wie klein ist der kleinste Frosch und wie groß ist der größte Frosch?
Das kann ich leicht beantworten. Also der kleinste Frosch ist ein kubanischer Bambfrosch, der 13 mm, 14 mm groß wird. Und der größte Frosch ist der Goliathfrosch, der wird 45 cm lang. Also in Kamerun kann man den finden.
Da gibt es eine Frage, gerne.
Bis zu welchem Breitengrad nach Norden und Süden kommen Frösche vor?
Also sie kommen und überall vor, bis auf in die Antarktis. Also sie gehen über den Polarkreis hinaus. Und ja.
Und wie alt werden die?
Sind im das ist eine sehr gute Frage. Lange Zeit haben wir immer geglaubt, die wären nicht besonders alt. Also bei Unken zum Beispiel, bei heimischen Unken, hat man im Gelände draußen Unken gefunden, die mindestens 24 Jahre alt waren. Mhm. Bei Molchen wissen wir es, weil die dann Transponder schon im Körper tragen, die vor 18 Jahren implantiert wurden. bei geschlechtsreifen Tieren, die mindestens 10 Jahre alt waren. Das heißt, da wissen wir bei Bergmolchen, dass sie 28 Jahre im Freiland wurden. Und man kann durchaus rechnen, dass also so Froschlurche bis zu, ja, also im alpinen Bereich, durchaus diese Jahres, also erreichen, 30 Jahre. Das ist nicht die Durchschnittszahl. Wir haben auf der Donauinsel bei Wien 11 Jahre lang tagtäglich, Muttertag, Weihnachten, Neujahr, geschaut, 11 Jahre lang, und haben alle Tiere, die dort ein- und ausgewandert sind, bei einem Tümpel durch einen Fangzaun eingefangen, und dadurch konnte man also die, wenn die metamorphisiert sind, anhand der individuellen Bauchzeichnung oder Rückenzeichnung erkennen. Und da haben wir die Knoblauchkröten sehr genau untersucht, 5000 Stück, und da war das Durchschnittsalter 2,3 bei den Männchen und, glaube ich, 2,7 bei den Weibchen. Das älteste Tier, das wir hatten, hat die gesamte Untersuchungszeit gelebt, also war 11 Jahre alt. Aber das ist natürlich dann ein Ausnahmefall gewesen. Aber bei den alpinen Tieren oder bei den Unken dürfte es nicht der Ausnahmefall, sondern die Regel sein, dass die mindestens 20 Jahre alt werden. Die Unken, woran man sie erkennt, die Unken sind so lieb und haben individuelle Bauchzeichnungen. Das ist wie Daumenabdruck. Also das kann man leicht sehen, man macht Fotos, also das hat ein Student von mir gemacht, der hat also auf den Kopierer gelegt, die unten, gleich mehrere, und hat draufgedruckt, und dann hat er die ausgedruckten Karten gehabt. Und das lustige Erlebnis war das, er hat dann am Steinbruchgelände, hat er das sich angeschaut, der Bernhard Seidel, in Kamptal, und da kam ein deutscher Tourist vorbei und sagt, was machen Sie da? Sagt er, ja, ich studiere die unten und ich bin jetzt da schon 2 Jahre da und schauen wir halt an, wer sich mit wem verpaart und so weiter und wie alt sie werden. Und dann sagt der Deutsche, ja, ich war vor 17 Jahren da und habe eh unten auch da aufgenommen in einem Plastiksackel. Der hat es im Plastiksackel drinnen gehabt, mit der Kamera so abgedrückt, und die unten sind im Bauch auf diesem Plastiksackel geklebt. Und dann schaut sich der Bernhard diese Bilder an und findet sie in seiner Kartei. Also da wusste er, dass die mindestens 17 Jahre alt sind. Und man kann auch, ja, also das ist unklar, unten sterben nicht. Die unten, es ist jetzt in Anführungszeichen, die sind hochgiftig und werden von niemandem gefressen. Und ich habe zum Beispiel in einer Wildschweinsute, ich habe ja auch über unten einmal gearbeitet, und wir haben eine Wildschweinsute bei Baden bei Wien gehabt und haben die jedes Jahr besucht. Und die dürften dort nicht sehr erfolgreich gewesen sein, also die haben keine Jungen gekriegt, weil also das irgendwie ausgetrocknet ist. Es waren immer 6 Tiere dort und jedes Jahr haben wir die gleichen 6 dort in dieser Wildschweinsute gefunden. Die Unken, insbesondere die Gelbbachunken, die bei so Radspuren, ne, da ableichen, müssen so alt werden, weil sie sonst sich nicht fortpflanzen würden, weil beim Seidel seiner Studie ist herausgekommen, dass das Gelände dort nur alle 7 Jahre überhaupt geeignet war, um die Kaulquappen zur Metamorphose zu bringen. Die haben zwar brav sie jedes Jahr verpaart, dann haben sich aus den Eiern auch Kaulquappen entwickelt, aber dann ist das Ganze vertrocknet. Und das ist 6 Jahre nicht gegangen und im 7. Jahr natürlich super, und da waren viele da. Und das, die müssen lang leben. Das ist eine Strategie da unten und die können sich dem leisten.
Es gibt dahinter
solche Lebensräume aufzusuchen.
Eine Frage
dahin. Ich würde gerne wissen, was machen Frösche, wenn es schneit im Winter?
Das ist überhaupt kein Problem. Die Frösche müssen ja, um zu überwintern, frostfreie Stellen aufsuchen. Und sind dann irgendwo in einem Nagerbau, irgendwo einen alten, aufgelassenen Nagerbau, also irgendein Mausgang, sitzen die da drinnen, völlig unbeweglich, brauchen kaum irgendeine Energie und überwintern dort. Andere Frösche überwintern im Schlamm des Gewässers, wie zum Beispiel bei den Wasserfröschen. Also die sind im Winter immobil, aber sie leben natürlich und das ist überhaupt ein Phänomen, was man auch Kindern und auch Erwachsenen natürlich vermitteln sollte. Wir nehmen die Jahreszeiten einfach so vor uns, die nehmen wir wahr. Ne? Gehen wir Skifahren im Winter, im Sommer gehen wir schwimmen. Aber dass diese ganze Tier- und Pflanzenwelt an diese Bedingungen angepasst sind, ist unglaublich. Und dann ist etwas für mich immer so besonders gewesen, als ich 74 nach Amazonien gegangen bin, haben alle gesagt, was, dort gehst du hin in die grüne Hölle, wie kann man denn dort überleben? Ne? Wissen Sie was? Wer kann diese Frage stellen? Der Indianer, der bei minus 20 Grad in Schwechat landet und die ganze Landschaft in Schnee sieht und Eis, der hat die berechtigte Frage, wie kann man da überleben? Am Amazonas kann jeder überleben, super Temperaturen, schön.
Du hast jetzt ein Stichwort gegeben bei dieser Geschichte mit den Unken in der Wildschweinsute.
Ja.
Da gibt es ja diese Laichplatztreue von den meisten Amphibien. Orten, weiß man was über den Prozentsatz derjenigen, die jetzt neue Lebensräume, zum Beispiel wie den Erdkröten, besiedeln? Wie hoch ist der jetzt ausschwärmt sozusagen und neue Lebensräume besiedelt? Weil die meisten bleiben ja am Laichgewässer dort, wo sie geboren sind.
Also auch eine gute Bemerkung. Ich muss dazu sagen, ich kann jetzt nicht ganz kompetent antworten, aber ich kann kompetent verweisen an den Herrn Kuhn. Der hat sich das ganz genau angeschaut. Der Herr Kuhn hat das in Deutschland sich angeschaut bei der Erdkröte und hat also die Tiere markiert und hat also gesagt, wer kommt. Und da ist es im Wesentlichen so, dass die Alten, die Adulten kommen zurück und die Juvenilen müssen sich was suchen. Also es ist durchaus so, dass auch nicht alle Alten zurückkommen, dass schon Einzelne woanders hinwandern, aber die Zahl, den Prozentsatz derer, also ob das jetzt 90% sind, die zurückkommen oder 80%, das kann ich leider nicht sagen. Aber ich kann verweisen auf die Arbeit von Herrn Kuhn, da steht es in einer Population in Deutschland ganz genau drinnen. Aber im Wesentlichen ist es immer so, die Jungen müssen sich was Neues suchen und die Alten sind da. Und natürlich sterben welche von den Alten, da können also dann die Mittelalterlichen oder auch die Jungen da Platz finden. Ne? Aber so ist es in der Regel in der Biologie. Das ist auch so mit den Kindern oft. Die sind auch weg von zu Hause.
Ich muss einfach die Gelegenheit nutzen. Bei mir im Garten sind immer wieder Erdkröten. Ja?
Ja.
In welchem Umkreis, also Radius leben die und wie leben die?
Sehr, auch gute Frage. Kann ich auch dazu sagen, dass wir darüber gearbeitet haben, sogar der Herr kann ich das sagen. In der Arbeit, naturschutzfachlichen Arbeit zu den Amphibien und deren Radius, den sie nützen, also den Home Range, was ist die deutsche Bezeichnung für Home Range? Also der Aktionsradius halt. Auf jeden Fall, da steht 800 Meter bei der Erdkröte. Ich darf dazu sagen, dass mein Mitarbeiter Marc Stadetschnik, hätten wir auch einen Film, gezeigt hat, dass die wesentlich weitergehen, wenn die Bedingungen halt es verlangen. Und der hat in alpinen Lebensraum am Schlummsee, das ist so ein Karstsee, der so eingesenkt in einem kalten Loch in dem Hagengebirge ist, da leichen die dort ab, weil nur dort die Gewässer da ist. Aber dann wandern die über steilste, 60 Grad steile Wände hinauf, um in den oben, in den schönen, warmen Gebirgslagen, dort wo also genügend Insekten sind, dort im Sommerquartier dort zu fressen und auch dort zu überwintern und gehen dann wieder hinunter und kilometerweit, um dort sich zu verbaden. Also es hängt davon ab, wie die Bedingungen sind. Also sie können weitergehen, als man glaubt. Bisher geglaubt hat. Wenn man sich so alles genauer anschaut, ist alles nicht mehr so einfach. Dann gibt es also aber es ist, das ist das Schöne in der Wissenschaft, die Erklärungen dafür sind ja dann eh logisch. Wenn natürlich genügend Futter in der Umgebung des Tümpels ist, wo sie sich vorpflanzen, dann werden sie nicht weit gehen. Nicht? Aber wenn es so wie eben dort am Schlummsee im Hagengebirge ist, dann müssen sie weit gehen. Sonst könnte sich die Population dort nicht behaupten. Weil in diesem kalten Loch da drin nicht die Insekten vorhanden sind, die sie brauchen.
Was ist der größte natürliche Feind?
In Amazonen die Spinnen. Ganz eindeutig. Und zwar ist es so, dass die Spinnen lauern an den Tümpeln und haben mindestens zwei Beine an der Wasseroberfläche. Und wenn eine Kaulquappe dort oder eine also bei der Metamorphose, dann wandelt sich ja die Fischform des Frosches, sprich die Kaulquappe, in den Frosch um und da werden die Kiemen umgewandelt zur Lunge und so weiter und so fort. Und der Schwimmschwanz und dann noch tun sie mit den Haxerl laufen. Also das heißt, es ist viel Umbau da und da sind sie unbeholfen in dieser Phase. Und da also werden die quantitativ abgesammelt von den Spinnen und dann auch so im Gelände. Also Schlangen fressen natürlich auch Frösche, aber also was wir an Fröschen in den Fängen, Kelizeren von den Spinnen im Amazonas gesehen haben, ist unglaublich. Also ich bin wirklich der Überzeugung, dass zumindest in den tropischen Regionen die Spinnen die ärgsten Froschweiber sind. Aber bei uns sagt man oft der Storch, auch das ist falsch, weil der Storch hauptsächlich Mäuse frisst oder Regenwürmer oder Urzeitkrebse. Also es gibt eine Arbeit, die das sich angeschaut hat, da waren also glaube ich 6 oder 8% Amphibien und der Rest war was anderes beim Storch. Aber so viele Arbeiten, also wirklich gute Arbeiten, dass man heute sagen könnte, wer ist also der Hauptfeind bei uns? Ich kann es nicht sagen. Also ich weiß es nicht.
Ganz hinten?
Ich hätte noch eine lustige Frage vielleicht. Woher kommt dieser Spruch, sei kein Frosch?
In welchem Zusammenhang? Den Frosch im Hals und den sei kein Frosch. Es kann sein, wenn man es also mit Schreckhaftigkeit und Geniertheit deuten möchte, also das ist schon, dass die Fluchtdistanz der Frösche sehr hoch, groß ist. Es gibt einen Frosch, der nicht flüchtet. Es gibt immer Ausnahmen. Ich kenne einen Frosch, der flüchtet nicht. Da kann man hingehen, wenn der da sitzt, kann es mit dem Fuß herkommen und sagen, so, jetzt steige ich auf dich drauf. Der bleibt da sitzen, weil er schaut aus wie ein Blatt und verlässt sich darauf, dass er, jeder glaubt, das ist ein Blatt. Als der einzige Frosch, den ich kenne, das ist Otto Fryne Robusta aus Französisch-Guyana, aber sonst sind die alle sehr schamig und flüchten gleich. Ich sage nur, ich weiß es nicht. Das wäre eine mögliche Erklärung, dass der immer gleich so zappelig sieht. Übrigens, warum ist der Frosch so erfolgreich? Innerhalb der Amphibien gibt es solche, die schauen aus wie Regenwürmer, die kennt niemand, die sind nur in den Tropen, es gibt 180 Arten. Dann gibt es die Salamander, die kennen schon mehr, gibt es ungefähr 500 Arten. Und bei den Fröschen gibt es 5000. Warum sind die Frösche so erfolgreich? Eine der Erklärungen ist ihre hüpfende Weise, dass sie nicht verfolgt werden können. Weil Schlangen, die denen geruchlich nachfolgen, da ist da ein Fleck und dann sieht die Schlange, aha, aber dann ist der Frosch dort, dann hüpft er wieder da wie ein Haus. Ne? Also einfach, und das ist die hüpfende Lebensweise, charakterisiert den Frosch. Jedes Kind erkennt eigentlich einen Frosch und das ist wahrscheinlich auch dieser große Vorteil, den gegenüber anderen Amphibien hat, dass sie also möglichen Beutetieren sehr rasch kommen können.
Fragen
Ihrerseits? Die Laichzeiten, denn wenn man so im Sommer über am Teich sitzt und ein bisschen beobachtet, dann hat man auch den Eindruck, es gibt ständig Töne, ein Lärm, ein Gequake, aber das ist nicht unbedingt die Laichzeit, nehme ich an. Weil ich habe das anders auch erlebt, jetzt gerade vor zwei Monaten etwa, und da habe ich das erlebt, was Sie ja gesagt haben, mit 1000 Fröschen oder 10.000 in anderen Bühnen.
Naja, es ist so, dass die Wasserfrösche sehr lange Laichzeiten haben. Das ist also, die Wasserfrösche gehen ja vom Mai bis Ende Juli. Also das heißt, die laichen schon noch ab, aber es ist richtig, und das habe ich nicht gebracht, weil es sonst so lang geworden wäre, dass ein gut eingehörter Biologe bei Wasserfröschen genau sagen kann, was dort passiert. Der kann horchen und sagen, sind das Paarungsrufe. Die Paarungsrufe sind diskrete Signale, das heißt, sind ganz eindeutig definiert und fast unveränderlich, weil ich will mich ja verpaaren, ich will mich nicht ein bisschen verpaaren oder irgendwie, sondern ich will mich verpaaren. Bei den territorialen Anzeigen ist es was anderes. Die sind sogenannt kontinuierlich, das heißt, das Signal kann abgeändert werden. Das heißt ungefähr so, du da bin ich, bleib du dort. Jetzt kommt der Nächste näher, sagt du, pass auf, also wenn du jetzt kommst, ich werde jetzt wütend, nicht? Und dann, wenn er noch näher kommt, sagt du, also jetzt kriegst du ein Watschen. Also das heißt, diese Form des territorialen Ausdruckes kann in der Stimme wiedergegeben werden. Also, und dadurch ist es ein graduierliches Signal. Während bei der Paarung ist es nur, ich paar mich. Und wenn man jetzt gehorcht ist, kann man das bei den Wasserfröschen durchaus nachvollziehen, akustisch, was da passiert. Kann ich das heraushören?
Da gibt es eine Frage.
Gibt es unter Fröschen auch einen Kannibalismus, so wie bei Fischen oder Schlangen und so weiter? Da gibt es ja doch auch die.
Also was es gibt, um das zunächst einmal ja, aber ganz kurz nur, es gibt natürlich auch froschfressende Frösche. Das ist ja nicht kannibalistisch, sondern da frisst eine große Art kleinere Arten. Also es gibt reine Froschspezialisten, die Frösche fressen. Andererseits gibt es aber durchaus Kannibalismus, und zwar ist es so, haben wir auch studiert, Sie sehen ja, wenn man alt ist, kann man viel erzählen. Also das heißt, es ist so, da haben wir in Amazonien in Blattachseln von Bromelien, von diesen Ananasgewächsen, die auf Bäumen wachsen, Skelette gefunden, Froschskelette gefunden, Kaulquappen-Skelette, und da haben die Kaulquappen an den Kaulquappen gefressen. Die Regel ist es nicht. Ich habe damals angenommen, sie sind kannibalistisch. Ich habe das nicht publiziert, aber überall erzählt, dass das ist, und wir haben keine Untersuchung gemacht. Habe aber dann einen Studenten gefunden, den ich runtergeschickt habe, der sich das angeschaut hat, und der hat festgestellt, dass das nicht die Regel ist, sondern dass diese Frösche, also die legen, wenn ich da kurz das, die legen in so eine, man nennt das Phytotelma da, in einer von Pflanzen geschaffenen Bassin, legen dort, sagen wir, in sowas hinein, und dann sagen wir, 200 Eier. Also da drinnen ist nicht genug Nahrung für diese 200. Daher kommt dort die Mama und füttert die mit Nähreiern. Das hat man 1976 entdeckt bei einer Art, und jetzt kommt man drauf, dass fast alle Frösche, die also ihre Eier in solche Kleinstgewässer abgeben, ihre Kinder füttern müssen. Aber damals haben wir das nicht gewusst. Und da ist es so, dass die dann hingeht, und man, also kann aber durchaus so sein, dass die Mutter gefressen wird, von einer Schlange zum Beispiel. Was machen dann die Kinder da? Na, da ist es so, dass dann die größeren Kaulquappen die kleineren fressen. Also das schon. Wenn ich noch eine Geschichte erzählen darf, die mich wirklich beschäftigt, wo Sie sehen, wie Wissenschaft oft borniert denkt. Das ist wirklich unglaublich. In Deutschland und in der Schweiz haben die gerne Pfeilgiftfrösche aufgezogen. Und da gab es einen Pfeilgiftfrosch, das sogenannte Erdbeerfröschchen, das war besonders viel wert, weil das so besonders rot ist und so tagaktiv und das schreit so schön. Und da haben die gezüchtet, wollten es züchten. Ist nicht gelungen. Normalerweise züchtet man Kaulquappen dadurch, dass man Brennnessel trocknet, das dann verreibt im Mörser und das Pulver dann den Fröschen gibt und die ernähren sich dann von diesen Dings. Und bei diesem Frosch ist es nicht geglückt. Dann schreibt einer, publiziert einer, ein Hobbybiologe beschreibt das Ei des Kolumbus in seiner Hobbyzeitschrift, wenn man den an Totter gibt, Hühnerei, also Hühnertotter, dann geht das locker, dann wachsen die heran und metamorphisieren sich. Es hat 10 Jahre gedauert, bis die Leute draufgekommen sind, dass sie nicht von Hühnereiern sich ernähren in der Natur, sondern dass die Mutter sie füttert. Das war einfach, das ist nicht in den Kopf hineingegangen. Obwohl das doch eigentlich das Logische ist, wenn man sagt, die werden von Toter ernährt. Na, welchen Toter? Wer kümmert sich? Aber 10 Jahre hat es gedauert. Und das ist wirklich so, dass die alle geschrieben haben, das geht nicht und warum machen. Weil das nicht hineinging in den Kopf, weil bis zu diesem Zeitpunkt kein Vertebrat, kein Wirbeltier bekannt war, das ihre Jungen mit Eier füttert. Aber man hätte doch wissen müssen, dass bei den Bienen, bei den stachellosen Bienen wird die Königin von Eiern, der Arbeiter, gefüttert. Warum soll es sowas nicht bei Wirbeltieren geben? So deppert, nein, entschuldigen Sie, aber so borniert, ich habe es nicht dran gedacht. Und bis dann Professor Weigold in Freiburg hat dann in sein Terrarium hineingeschaut und sieht, wie da die Weibchen die Eier ablegen und dann die Kaulquappen kommen und das fressen. Also es ist ein interessantes Phänomen. Aber bis zu meiner Zeit hat man nicht gedacht, dass Frösche winken können. Ne? Und dass bei Wasserfällen ich nicht rufen kann, sondern mir oder zumindest was anderes mir einfallen lassen muss. Aber das ist der Fortschritt.
Wie muss ich mir Ihr Forscherleben vorstellen?
Ja, spannend.
Im Bach liegend, mit warmem Wasser.
Also es ist so, ich habe einmal ein Interview in der brasilianischen Presse gegeben, damit ich gefragt, was muss man für Eigenschaften haben, um Froschforscher am Amazonas zu sein, wenn man da eigentlich in Zell am See in den Alpen aufgewachsen ist. Und dann habe ich gesagt, einerseits natürlich eine gewisse Form von Abenteuerlust, aber das Wichtigste ist Ausdauer und Glück. Also ich kann wirklich sagen, dass die Besten arbeiten durch Glück und Ausdauer. Und möchte erzählen, ich habe einen neuen Reproduktionsmodus bei Fröschen entdeckt. Und die Arbeit haben wir in 3 Tagen geschrieben und in einer führenden Zeitschrift publiziert. Wie kam es dazu? Mich hat ein Freund, ich habe gerade über Schaumnestbildung bei Fröschen gearbeitet, mir hat es halt interessiert eine Zeit lang, wie produzieren Frösche Schaumnester, weil die haben geschrieben, die Amerikaner, die schlagen die Eier zu Schaum, dann habe ich das bei uns gemacht, bei unserer Frösche, habe die Eier geschlagen, habe Eierspeis gehabt, aber keine Larven, die sich da entwickeln, ein bisschen Schaum auch, aber so geht das nicht. Und dann habe ich das genau mir angeschaut und da gibt es eigentlich vorher Drüsensekret, ob das ist das, was normalerweise die Eier aufquillen lässt, warum er dann so leicht so groß ausschaut, obwohl aus so einem kleinen Weibchen kommt und so leicht ist, weil er da die Eier aufquillt. Und diese äußere Quellsubstanz wird verwendet, um Schaum zu machen und dann werden die Eier da rein. Das habe ich herausgefunden. Dann habe ich natürlich weltweit, genauso wie bei den Winkerfröschen, habe ich gedacht, ich möchte das weltweit mir anschauen. Ne? Und habe dann, sagt mir brasilianische Kollege, ich habe bei mir einen Tümpel dort, wo ich arbeite, da gibt es Laubfrösche, die machen Schaumnester. Und ich habe noch keine Laubfrösche gehabt, sondern alle anderen, Pfeiffrösche und alles Mögliche, die Schaumnester bauen. Ich habe gesagt, da fahre ich runter. Bin also nach Brasilien und habe mir da ausgemacht, habe 4 Tage Zeit gehabt, weil ich habe dort was anderes zu tun und mir für was anderes bezahlt. Aber 4 Tage haben wir Zeit gehabt, sind wir also in der ärgsten Regenzeit mit seinem VW-Käfer und Schneeketten auf Schlammstraßen, weil wenn man den Straßen sehr schlammig ist, muss man Schneeketten anlegen, also Schlammketten müsste man sagen. Aber auf jeden Fall sind wir da gefahren, 500 Kilometer. Dann hat es so geschüttet Und jetzt, wir sind da nicht weitergekommen. Und dann hat er gesagt, wir fahren heim. Habe ich gesagt, nein. Sagt, du zeig mir deinen Tümpel. Sagt er, die Blaufrösche, die rufen nicht. Weil stell dir vor, du kriegst da so einen Wassertropfen auf deinen Schädel. Der Frosch ist so klein, als wenn man jedes Mal 10 Liter Kübel auf den Kopf kriegt. Er sagt, die machen keine Schaumnester. Aber ich gesagt, das ist mir wurscht. Wenigstens, wenn ich schon da bin, ich möchte deinen Tümpel sehen, wo du 17 Jahre lang gearbeitet hast. Dann sind wir um 10 Uhr auf die Nacht angekommen unten, muss man 2,5 Stunden aufgehen. Es hat geschüttet, das kann man sich nicht vorstellen. Es war also wirklich so ein typischer tropischer Ergebnis. Dann hat er gesagt, naja, gut, Walter, wenn du meinst, dann gehen wir halt auf. Er wollte überhaupt nicht. Ich habe gesagt, mir wurscht, ich schaue mir das an. Und der war ein guter Kollege. Ich habe gesagt, gut, jetzt sind wir da auf. Alles überschwemmt gewesen. Es war ein infernalisches Ereignis, Gewitterregen. Da waren nur mehr so Grasbüschel heraus und da sind die großen Bottrops, die Lanzenottern sind da gelegen, weil das ganze Gelände war unter Wasser. Und dann sieht er dort Frösche und sagt, die habe ich noch nie gesehen. So kleine Frösche, so klein. Dann schauen wir uns die an. Wir beide sind ja Froschforscher, Mikrohyliden, so Engmalfrösche. Interessant schon mal, die sind so klein, dass die Männchen, die sind grabende Formen, da haben sie nur kurze Vorderbeine, weil da wären die Beine im Weg. Ne? Mit solchen Schultern und solchen Vorderbeinen kann ich nicht graben, da muss ich auch schon wieder Trüffelschweinchen, ne? So zugespitzt und sie. Na gut, das haben wir auch gewusst. Aber die können nicht klammern, die kleben da mit dem Bauch zusammen. Der bildet das Männchen hier, also ganz ein wichtiges Sekret, die müssen auseinanderreißen. Die kleben so fest zusammen, kennt man auch schon, gibt es einen aus Australien, der das genau studiert, also so der biologische Klebestoff, ne? Der dann noch, wenn die Laichzeit vorbei ist, löst sich das ja. Aber die kleben so zusammen, dass man die Haut zerreißen wird. Na gut, interessant, aber nichts Neues. Dann schauen wir hin, bilden die einen Eifilm, Explosivlöcher. Haben wir schon gehört, wissen wir schon, was das ist. Ne? Die machen ja das nur bei starkem Regen. Und Eifilm auf der Wasseroberfläche und die decken dann die ganze Wasseroberfläche mit ihren Eiern zu, dass kein anderer Frosch rein kann. Verstehen wir auch nichts Neues. So, und jetzt kommt's. Wir schauen dort zu. Die bilden da so Palatschinken, Ei-Palatschinken, also so wie Eier, also Eigelege, aber die wie Palatschinken ausschauen, so groß ungefähr. Und dann tauchen die, zwei, sind sie fertig im Eierplänen, tauchen auf, noch immer in einem Plexus, also in einer Umklammerung, also nicht mit den Händen, sondern mit dem Klebstoff, und nehmen Luft auf und blasen sie so auf. Das hat so witzig ausgesehen, so kleine Frösche, werden plötzlich so riesige Golfbälle. Dann tauchen sie unten hinein, unter das Eigelege, und über die Nasenlöcher, geben sie die Luft ab. Und das machen sie die ganze Zeit, bis das Ganze aus dem Wasser herausgehoben ist. Ein Luftfloß. Und also wir zwei schauen, wir haben uns angelacht. Also, und dann, wozu? Das war die Antwort war sehr leicht, das sind Blutegel. Und die warten schon auf der Kloake, wenn die Eier rauskommen und fressen die alle Eier. Und wenn da ein Luftfloß ist, da kommen sie nicht durch, die Egel. Und das Witzige war jetzt, ich wollte ja Schaumnest filmen, ne? Weil das mich interessiert hat. Habe kleine Aquarien mitgehabt und alles. Wir nehmen so Bärchen runter, also wieder die 2,5 Stunden oben. Es war also eine Rutschpartie, es war so ein Gatsch und furchtbar. Um 4 in der Früh waren wir wieder unten. Und lassen die da in dem Aquarium ableichen. Haben das gefilmt und glaube ich 5 Tage später haben wir es eingereicht, die Arbeit an die Copea nach Amerika und es ist sofort publiziert worden. Ein neuer Reproduktionsmodus bei Fröschen. Warum hat es funktioniert? Weil ich stur war. Ich habe gesagt, ich will, genauso mit da mit den Blinkerfröschen. Ich habe unterrichtet in Tansania, wenn ich nicht dort in der Nacht da, die in der Freizeit da den Bach auf und ab gelaufen war und die nicht gesehen hätte, hätte ich das nie entdeckt. Das heißt, man muss stur sein, was wollen und das Glück haben. Meine, wir haben ein wahnsinniges Glück gehabt. Zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Und das ist mir mehrfach passiert und die wirklich tollsten Sachen habe ich auf so eine Art und Weise entdeckt. Und das, man muss ausdauern und gesund muss man sein. Weil wenn man irgendwie dauernd Magenschmerzen hat oder irgendwie Kopfweh oder verkühlt ist, dann taugt einem das nicht. Ne? Aber ich muss wirklich sagen, ich war seit 78, war ich 12, nein, das stimmt nicht. 16 Tage krankheitshalber auf der Uni gefehlt. Ich habe mir die Achillessehne einmal gerissen, das rechne ich nicht, das ist halt, also Unfall oder wie man sagt. Malaria habe ich gehabt, aber da war ich 4 Tage krank. Aber sonst war es eine Grippe oder so. Aber sonst bin ich relativ gesund. Und das muss man sein. Also sonst hält man das in der Natur und die Gelsen stören mich nicht. Ne? Es muss der Wille da sein, das muss einfach so beseelt sein, dass man sagt, ich will das wissen und das macht mir so viel Spaß. Würde mir das jemand anschaffen, dass ich 3000 Rückspielversuche, also so akustische mit Pfeilgiftfröschen und mit zigtausende von Moskitos gestochen, das würde ich nie machen. Das würde ich nie machen. Also wenn das mir einer angeschafft hätte, hätte ich es nie gemacht. Aber dadurch, dass ich das ja wollte und mir das Spaß macht, und ich bin auch mit meiner Arbeitsgruppe, das weiß ich, meine Funktion ist so die positive Lokomotive. Also wenn die einmal nicht mehr kennen, wenn es ihnen das Essen nicht mehr schmeckt oder wenn zu viel Größen sind oder wenn schon, bei einem Lager muss man jeden Tag um 4 in der Früh aufstehen. 4 in der Früh aufstehen, 2 Stunden im Wald gehen, damit wir dann bei unseren Fröschen sind und wenn es geregnet hat oder wenn irgendwie das schlecht war, sind wir am Sonntag gewesen, muss man wieder zurückgehen. Furchtbar viel Gösen, gewohnt haben wir in einem entsetzlichen Haus, wir haben keine Dusche gehabt, das Klo war so ein Plumpsklo, also es war alles eigentlich grauslich. Aber auch dort war es. Wir haben um 4 in der Früh eine Froschart gefunden, die sich dort fortgepflanzt hat, und da haben wir das Verbreitungsgebiet dieser Froschart um 1500 Kilometer ausgedehnt, weil die bisher nur in den Anden gefunden wurde, und wir haben es dann dort im zentralen Amazonas. Und das war nur deshalb, weil ich gesagt habe, das ist mir wurscht, wir gehen um 4 in der Früh jeden Tag dorthin, egal was ist. Aber jetzt darf nicht sagen, wir müssen nicht Mitleid mit mir haben, weil wir haben in Französisch-Guayana zum Beispiel, wir haben jetzt traumhafte Feldstationen. Wir wohnen da in Hängematten, haben einen Fluss vor uns, also und essen bestens dort. Und wir haben auch gesagt, wenn also 15 positive Experimente sind, gibt es jeden Abend, gibt es Caipirinha. Ja, es gab jeden Abend Caipirinha. Also nur ein Becher pro Person, aber immerhin, es gab jeden, weil wir einfach jeden 15 Tage Experiment. Und mein Credo ist, vom Zauberlehrling, Tagesarbeit, abends Gäste, saure Wochen, frohe Feste, sei dein künftig Zauberwort. Und das ist wirklich etwas, was ich jedem mitgeben kann. Das macht so viel Spaß zu feiern, wenn man was Positives geleistet hat. Wenn Fragen sind, man kann mich, aber ich muss wirklich sagen, also ich möchte mich bei Ihnen bedanken. Ich habe nicht erwartet, dass so viele Leute kommen, aber ich habe meiner, und das ist jetzt nicht eingebildet, aber ich weiß es, ich glaube schon, dass Sie was mit nach Hause nehmen. Und dass Sie sagen, jetzt habe ich was gelernt. Also davon bin ich überzeugt, wer das weiß. Und das macht auch Spaß. Man sieht es auch an Ihren Augen. Also dieses, wenn ich das sagen darf, positive Zustimmung, das freut mich schon. Weil es ist ja mit Ihrem Steuergeld gemacht. Nicht? Das ist ja alles. Noch nicht. Sie zahlen keine Steuern. Nein, aber ich wollte sagen, die Forschung. Die paar Schilling, die Euro, aber ich meine, ich habe ja immerhin, wenn ich das anschaue, ich muss sagen, ich habe insgesamt 14 Projekte vom Fonds. Wenn ich jetzt das alles zusammenrechne, sind das schon 2 Millionen Euro. Da war bei dem Kran-Projekt, da war das Kran, der Kran allein hat ja schon damals 28 Millionen Schilling gekostet. Okay. Da habe ich jetzt nichts erzählt von dem Kran, nicht? Ja, da war Kran in Venezuela, da haben wir einen Kran aufgestellt. Zweimal, Universum. Ja. Da waren wir dort, da war ich einer von den 4. Die Idee ist mit dem Morawetz entstanden, da werden Sie sich wundern, weil Sie ja das Steuergeld da investiert haben. Da waren wir besoffen, das stimmt nicht, aber ziemlich gut gelaunt. Da waren wir in Peru, da haben wir unser Projekt beendet gehabt, dort haben wir, und dann sind wir 6 Stunden gegangen und da haben wir das ganze Zeug geschleppt und wir waren so verschwitzt. Und dann sind wir zu einem Standl gekommen im Urwald und die haben halt Bier dort gehabt. Und dann haben wir halt dort gewartet, bis wir dann unser Jeep kommt, haben wir halt dort, weiß nicht wie viel, sicher 3 Bier getrunken oder 4. Und waren nicht, also besoffen waren wir nicht, aber ziemlich gut. Und dann haben wir gesagt, dort ist die Idee geboren, dass wir einen Kran aufstellen. Der Morawetz, der Botaniker Morawetz und ich, der Wilfried, und dann haben wir gesagt, und der Wilfried war dann die treibende Kraft, der hat gesagt, die haben das in Panama, das kennen wir Österreicher. Die Österreicher waren die Zweiten, die den Regenwaldkran aufgestellt haben.
Okay. Gibt es noch ein Froschziel für Sie?
Boah, das ist eine gute Frage. Also, was mich nicht interessiert, sind neue Arten zu beschreiben. Also, es wollte einer nach mir einen Ort benennen, das habe ich ihm verboten. Der hat nämlich Osteocephalus, heißt Dickschädel oder Knochenschädelhödel. Da haben wir gedacht, also den hödlischen Knochenschädel, das muss ich nicht nach mir, der heißt jetzt anders, der heißt jetzt Ophagus, weil die Larven von dem Eier fressen. Aber was mich, ja, was ich nie gemacht habe, aber ich wollte eine Liste erstellen der Froscharten, die ich im Freiland gesehen habe, weil ich glaube, dass es nicht mehr als 10 Menschen gibt, die so viele Froscharten im Freiland gesehen haben wie ich. Und es gibt da eine, der Amerikaner, der Tüllmann, der meint sogar, dass ich derjenige bin, der weltweit die meisten Frösche gesehen hat, weil ich eben in Australien, in Asien, in Afrika, in Europa und in Südamerika, Mittelamerika unterwegs war und so ein typischer Waldläufer bin. Ich brauche diese Motorik für mich und vielleicht ist es sogar so irgendwie eine Selbstheilung, Unruhegeist, der hat. Und das, also das ist vielleicht etwas, eine Liste zu erstellen. Sonst wüsste ich eigentlich nichts, was mich noch. Also mich reizt alles über Frösche möchte ich wissen. Aber jetzt so spezifisch vielleicht wäre das diese Liste, dass ich sagen kann, ich habe 600 Froscharten im Freiland gesehen.
Das nehme ich jetzt als schönen Abschluss für die heutige offizielle Kepler-Salonstunde. Herzlichen Dank Ihnen.
Bitte, sehr gerne.